traumapädagogische Ansätze. Der Begriff Trauma stammt aus dem Altgriechischen und steht für Verletzung oder Wunde. In der Medizin wird darunter vor allem die Verletzung des Körpers verstanden, während im psychologischen Feld die Verwundung der Psyche bzw. der Seele beschrieben wird. Spricht man hier von Trauma, kann zwischen zwei verschiedenen Betrachtungsschwerpunkten unterschieden werden. Potenzial traumatische Ereignisse und der Traumatisierung an sich. Belastende Ereignisse, die als traumatische Ereignisse gelten, sind gekennzeichnet durch ihr plötzliches, unerwartetes Auftreten und ihr heftiges, zerstörerisches Potenzial. Die betroffene Person wird mit drohendem Tod oder ernsthaften Verletzungen an sich oder anderen konfrontiert. Sie spürt eine Auswegslosigkeit, welche sie hilflos, ohnmächtig und mit dem Gefühl, der Situation schutzlos ausgeliefert zu sein, zurücklässt. Dabei kann die Dauer des extremen Leids variieren und ist nicht auf ein einzelnes Ereignis begrenzt, sondern kann auch über mehrere Jahre hinweg erlebt werden. Die Folgen solcher traumatischen Ereignisse sind Belastungen der Psyche und mitunter psychische Störungen, die sich ebenfalls in Ausmaß, Intensität und Dauer unterscheiden können. Traumatische Ereignisse können unterschiedlich klassifiziert werden. Zum einen wird zwischen Big T und Small T Traumata unterschieden. Unter Big T Traumata werden vor allem lebensbedrohliche Ereignisse und Katastrophen verstanden, die eine Person direkt als existenziell bedrohlich erlebt und davon Zeuge wird, zum Beispiel Natur- und Verkehrskatastrophen, Krankheiten, sexuelle oder körperliche Gewalt, Vernachlässigung, plötzlicher Verlust vertrauter Menschen und sozialer Sicherheit. Small-T-Traumata beschreiben scheinbar weniger katastrophale Ereignisse, meist innerhalb sozialer Beziehungskontexte, die dennoch mit übersteigerter Angst, Scham, Verunsicherung und Schuld einhergehen und mit dem gleichen Ausmaß an Hilflosigkeit erlebt werden. Dazu zählen beispielsweise emotionale Misshandlungen durch fortgesetzte, heftige verbale Abwertungen, Drohungen und Mobbing. Weiterhin kann zwischen Typ 1 und Typ 2 Traumata unterschieden werden, wobei Typ 1 Traumata kurz andauernde, einmalige Belastungserlebnisse, wie zum Beispiel ein Unfall sind, und Typ 2 Traumata länger andauernde, wiederholtes Leid, zum Beispiel Krieg, Gewalterfahrung oder Vernachlässigung in der Familie, anhaltendes Mobbing meinen. Außerdem können zwischen akzidentiellen Traumata und sogenannten man-made Traumata Unterschiede festgestellt werden. Neben den akzidentiellen, also nicht durch den Menschen verursachten Traumata, gelten vor allem die man-made Traumata als extrem schädigend und nachhaltig. Zum Beispiel physische, psychische oder sexuelle Gewalt, emotionale Vernachlässigung. Trauma beschreibt aber nicht nur das traumatische Ereignis, sondern auch das daraus resultierende Erleben, die Traumatisierung der betroffenen Person. Sie sieht sich mit extremen Bedrohungen konfrontiert, welche die eigene, individuellen, bewussten Bewältigungsmöglichkeiten überfordern. Allumfassende Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein führen zu einem innerlich überflutenden Stresszustand, was wiederum dazu führt, dass die betroffene Person nicht dazu in der Lage ist, wie in gewöhnlichen Belastungssituationen aktiv zu reagieren. Der Mensch hat während traumatischer Ereignisse nur die Wahl, auf diejenigen genetisch determinierten Notprogramme umzuschalten, die dem Überleben dienen, was langfristig schwerwiegende Folgen haben kann. Der Grund dafür liegt in der Notwendigkeit, dass ein Erlebnis eine bestimmte Struktur mit Anfang, Verlauf, Ende und Bedeutung erfüllen muss, um vom Gehirn problemlos bearbeitet und gespeichert zu werden. Dies ist bei traumatischen Erlebnissen nicht möglich, da die betroffene Person in die sogenannte traumatische Zange gerät. Auf ein existenziell bedrohliches Ereignis reagiert der menschliche Organismus gewöhnlich mit Angst, Schmerz und körperlichen Alarmreaktionen. Um der Situation zu entkommen, nutzt er automatisch die evolutionsbiologisch bedingten, zeitsparenden Notfallreaktionen, Flucht oder Kampf. Außerdem wird instinktiv nach Bindungspersonen Ausschau gehalten. Ist ein Entkommen der Situation auf diese Weise nicht möglich, erlebt sich der Mensch als hilflos, ohnmächtig und ausgeliefert, sodass er ganz automatisch auf die ihm einzig verbleibende Freeze- und Fragmentreaktion zurückgreifen muss. Die Freeze-Reaktion gilt als Todstellreflex und sorgt dafür, dass der betroffene Mensch innerlich auf Distanz gehen kann. Der Körper wird regungslos und durch eine hohe, rapide Ausschüttung bestimmter Hormone werden einerseits Schmerzen und Ängste gelindert, außerdem die Integration wahrgenommener Reize verhindert. Der Körper betäubt sich selbst und schwächt dadurch die eigene Wahrnehmung. Dies führt zur Fragmentreaktion, welche durch Schutz ermöglicht, dass Erinnerungen nur noch bruchstückhaft und zusammenhangslos aufgenommen werden. Diese Entfremdung vom Geschehen, das Auseinanderdriften von Wahrnehmung und Gedächtnis, hilft der betroffenen Psyche, die extreme Belastungssituation und die mit ihr verbundenen Gefühle, Körperempfindungen und Gedanken im wahrsten Sinne zu überleben und wird Dissoziation genannt. Was der Seele kurzfristig hilft, kann auf lange Sicht problematische Folgen haben. Situationen, die nicht als Ganzes erlebt und somit nicht als vergangen abgespeichert werden können, bleiben als akute Hier-und-Jetzt-Erinnerungen erhalten. Daher kann die betroffene Person auch noch Jahre nach dem traumatischen Erlebnis durch Trigger, also Erinnerung weckende Reize, völlig unvorbereitet und plötzlich in die kritische Situation zurückversetzt werden, sowie diese unvermittelt erneut durchleben. Heute gelten Psychotraumata folglich als biologisch bedingte Informationsverarbeitungsstörungen, die in jedem Alter möglich sind. Das Ausmaß der Traumatisierung wird bestimmt durch Art, Umstände und Dauer des Ereignisses, den Entwicklungsstand des Kindes und das Fehlen oder Vorhandensein von unterstützenden Bedingungen. Besonders gravierend kann die Traumatisierung ausfallen, wenn es der betroffenen Person nicht nur an Unterstützung durch Mitmenschen fehlt, sondern darüber hinaus die Bedrohung von direkten Bezugspersonen ausgeht, wie es zum Beispiel bei häuslicher Gewalt der Fall ist. Dabei entsteht mitunter ein nicht ausgleichbarer Zwiespalt, denn die traumatisierende Bezugsperson ist gleichzeitig die nicht zu ersetzende Schutz- und Erziehungsperson. Das betroffene Kind spürt einerseits tiefgreifende Ängste gegenüber erneuten Übergriffen durch die Bezugsperson und andererseits die Hoffnung auf Rettung und Hilfe durch eben dieselbe. Die Folge ist meist ein ungünstiges Bindungsverhalten, dabei vor allem ein desorganisiertes Bindungsmuster, das wiederum sich auf den Aufbau neuer Beziehungen sehr negativ auswirkt. In neuen Interaktionspartnerinnen werden nämlich Merkmale früherer Beziehungspersonen gesehen, was zum Beispiel pädagogische Beziehungen innerhalb der Schule zwischen Lehrkräften und betroffenen Schülern belastet. Fortgeführt wird dieser Teufelskreis dadurch, dass die traumatisierten und zugleich verhaltensauffälligen Schüler immer wieder die Erfahrung machen, nicht gehalten zu werden. Wiederholte Ausschlüsse aus Institutionen und die damit verbundene, weitgehende Verweigerung haltender Beziehungsangebote bestätigen zuvor erlebte traumatische Erfahrungen noch mehr. Weshalb der Entwicklungsstand des Opfers für das Ausmaß der Traumatisierung bedeutsam ist, wird durch die Betrachtung der Neuroplastizität des menschlichen Gehirns, also die Tatsache, dass dieses sich immer wieder abhängig von außen einwirkenden Reizen neu strukturiert, deutlich. Die Plastizität äußert sich darin, dass Erfahrungen und Erlebnisse sowie emotional und körperlich physiologische Reaktionen immer neue Prägungen hervorbringen. Vor allem das kindliche Gehirn ist enorm formbar und gerade frühe, starke Verankerungen lassen sich nur schwer lösen. Traumatische Ereignisse, besonders vom Typ 2, führen zur vermehrten Nutzung der archaischen Überlebensreaktion, was Dissoziationen in vermeintlich alltäglichen Situationen begünstigt. Außerdem zeigen sich Traumatisierungen im Körpergedächtnis durch Reinszenierungen und Abwehrmechanismen, was wiederum Auswirkungen auf die Identitätsbildung, das Körperschema, die Bindungsfähigkeit, die moralische Entwicklung, allgemeine Entwicklungskompetenzen sowie das Vertrauen in die Umwelt und sich selbst mit sich führen. Klinische Folgen der Traumatisierung können mitunter eine akute Belastungsreaktion oder eine posttraumatische Belastungsstörung sein. Erstere klingt nach wenigen Stunden oder Tagen wieder ab, während eine posttraumatische Belastungsstörung sich bis zu mehreren Monaten hinziehen kann. Symptome dieser Störungsbilder lassen sich in Hyperarousal, Intrusion und Konstriktion bündeln, welche als Folge der erlebten Dissoziation gelten und gemeinsam die typischen Kennzeichen der Traumatisierung bilden. Hyperarousal beschreibt eine ständige Wachsamkeit und Alarmbereitschaft, da der Körper in der Einstellung verharrt, jederzeit kämpfen oder fliehen zu müssen. Allgemeine Unruhe, Schlafstörungen, Konzentrations- und Leistungsschwächen, plötzliche aggressive Impulsdurchbrüche, Überschusshandlungen oder Orientierungslosigkeit sind die Folgen. Intrusion wird verstanden als das vollständige oder teilweise Wiedererleben der traumatischen Situation, welches plötzlich durch alltägliche Reize ausgelöst wird und sogar bis zu mehreren Tagen andauern kann. Ermattung und Kraftlosigkeit sind häufige Folgen. Konstriktion gilt als die allumfassende Vermeidung von stresserzeugenden Situationen, wobei nicht nur Orte, Personen und Dinge, sondern auch Gedanken, die an das traumatisierende Ereignis erinnern, gemieden werden. Folglich sucht die betroffene Person nach Vermeidungs-, aber auch nach Betäubungsmöglichkeiten. Dazu zählen beispielsweise Schulabsentismus, Drogen, selbstverletzendes Verhalten. Und sie wirken häufig wie weggetreten, empfindungslos oder desinteressiert. Auch wenn allgemeine Symptome aufgelistet werden können, unterscheiden sich diese zum Teil stark, je nach Alter der traumatisierten Person. Gerade Kinder verleihen ihrer Not häufig nur auf indirektem Weg Ausdruck, was dazu führt, dass diese in vielen Fällen unentdeckt bleibt. Generell ist man sich im Felde der Traumatherapie darüber einig, dass die oben genannten Diagnosen und Symptombilder nicht ausreichen, um die Gesamtheit der Folgen von Traumatisierung vollständig zu berücksichtigen. Traumatisierungen können auch dann vorliegen, wenn klinisch keine Diagnose gestellt wird. Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass die traumatische Erfahrung oft nur über das schwierig empfundene Verhalten ausgedrückt wird. Der Zusammenhang von Misshandlungserfahrung und Verhaltensstörungen ist dabei gut belegt. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, in Haupt- oder Förderschulen traumatisierte Schüler zu begegnen, statistisch gesehen besonders hoch. Schulkinder, die Opfer von Traumatisierungen geworden sind, spiegeln diese in ihrem Lernverhalten, zum Beispiel Leistungsabfall, regressives Verhalten, Konzentrationsschwierigkeiten, in ihrem Arbeitsverhalten, zum Beispiel eingeschränkte Kreativität, Motivation und Flexibilität, Unruhe, Anspannung, fehlende Organisation, mangelnde Mitarbeit und in ihrem Sozialverhalten. Sie sind oft schüchtern, niedergeschlagen, ängstlich, aggressiv, provozierend oder beschämt. Körperliche Symptome wie zum Beispiel Kopf- und Bauchschmerzen, Verspannungen, eingeschränkte Feinmotorik sowie Essstörungen sind ebenfalls häufige Folgen. Der Schulbesuch birgt insgesamt ein höheres Stresspotenzial, was dafür sorgt, dass vor allem dort Symptome zum Vorschein kommen. Statt diese auf Traumatisierungen zurückzuführen, werden überwiegend affektive Störungen und Lernstörungen sowie Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und der emotionalen und sozialen Entwicklung diagnostiziert und somit zum Teil unpassend behandelt.